Herr Abnasi, wir sitzen hier ganz bequem an einem Tisch, trinken Tee und sitzen inmitten Ihres Reichs von Teppichen. Sie sind Teppichhändler?
Ja.
Willkommen zu Martini 43. Mein Name ist Jürgen Hinrichs. Sie können sicherlich viel erzählen, haben eine reiche Vita, nicht nur als Teppichhändler. Und ich freue mich auf Ihre Geschichten. Aber wenn wir vielleicht vorweg, wenn ich Ihnen den Vorschlag machen darf,
ja,
einfach mal durch Ihren Laden gehen und Sie zeigen mir beispielhaft ein paar Teppiche. Der Laden liegt am Präsident-Kennedy-Platz, sehr exponiert,
ja,
gut verglast und kann wunderbar reinschauen und diese tollen Teppiche begutachten und bewundern. Zeigen Sie doch gerne mal bei einem kleinen Rundgang, was Sie so haben.
Gerne, aber ich dachte, Sie wollten erst über mich wissen.
Das tun wir dann danach. Erst einmal wollen wir uns die Teppiche anschauen.
Ja, gerne, bitteschön. Fangen wir hiermit an.
Was ist das?
Diesen kleinen Teppich.
Ja.
Ja, den habe ich mit 14 Jahren, 13, als ich 13 Jahre alt war, habe ich im Geschäft von meinem Vater das für mein erstes verdientes Geld gekauft.
Mhm.
Und seitdem ist als Erinnerung hängt bei mir.
Und der Teppich zeigt ein Konterfei. Unsere Hörerinnen und Hörer können das ja nicht sehen. Ein Konterfei, da steht unten drunter Präsident Wilson.
Präsident Wilson war ein US-amerikanischer Präsident, der 1917, glaube ich, oder 13 an der Macht kam. Und das wurde zu seiner Ehren damals im Iran geknüpft mit einem Gedicht. Rumherum und oben auf persische Schrift steht Präsident Dr. Wilson, Präsident von Amerika. Und hier im Latein steht Präsident Wilson. Und hier unten steht der Knüpfer.
Möglicherweise ist er irgendwann mal zu einem Staatsbesuch gekommen.
Ist möglich oder eine Sympathie,
ja,
kann sein. Ne?
Dann gehen wir mal durch den Laden. Schauen uns mal so zwei, drei Teppiche, viel mehr Zeit haben wir leider gar nicht an, was Sie so an Besonderheiten haben.
Ja.
Denn es sind ja Orientteppiche, außer
wir haben nur handgeknüpfte Orientteppiche zu 95% Perserteppichen und 5% haben wir türkische, russische und chinesische turkmenische Ware. Aber der Rest ist alles Perserteppiche.
Was zeichnet diese
afghanische
Qualität,
Teppiche.
Was zeichnet diese Qualität aus? Sind das jetzt besonders wertvolle, besonders alte? Kriegen Sie immer wieder neue nach? Wir werden gleich ja auch reden darüber, ob das überhaupt noch ein lohnendes Geschäft ist. Aber das ist die andere Seite. Lassen Sie uns erstmal über die Qualität der Teppiche reden.
Also Qualität der Teppiche ist so, die sind ja handgeknüpft. Ich bin sehr verbunden mit dieser Branche, weil ich von Kind auf in dieser Branche bin und habe bis heute nur echte handgeknüpfte Teppiche verkauft, die ihren Wert auch hatten oder wertsteigernd sind. Aber ich habe nie Imitationen verkauft oder maschinengewebte Teppiche habe ich noch nie. Ich war immer dafür da, den Namen meines Vaters aufrechtzuerhalten und deswegen habe ich immer Qualität verkauft. Und deswegen seit über 65 Jahren sind wir noch da.
Ja. Haben Sie Ihre Quellen immer noch im Iran?
Nein, leider. Wir kaufen schon lange nichts mehr aus Iran ein, weil die Qualität hat nachgelassen. Es ist mehr Kommerzware geworden für den europäischen Markt, nicht als Wertanlage. Es werden noch ganz feine Teppiche im Iran geknüpft, aber die sind inzwischen unbezahlbar geworden und die müssen erstmal alt werden. Und bei mir sind viele ältere Teppiche, die ältere Machart, die vor der Revolution geknüpft worden sind. Die Revolution war im Iran 1979. Und das sind alles ältere Produkte. Und die meiste Ware, was Sie hier sehen, das sind alles aus Restbestand vom Frühjahr.
Zeigen Sie mir ein Beispiel, ein besonders schönes.
Die sind alle schön. Besonders schön kann ich nicht, ein besonders schönes Ihnen zeigen, weil in meinem Auge jeder hat seine Schönheit, jeder Teppich hat sein Schicksal. Dem einen gefällt dieses nicht, dem anderen gefällt es. Mhm. Deswegen kann ich niemals sagen, welche ist das Schönste. Die Schönste kann man nicht sagen. Für mich in mein Auge ein einfachster Teppich ist schön. Weil da weiß ich, was da, was für eine Mühe drin steckt. Ja, weil das sind ja handgeknüpfte. Sie müssen sich vorstellen, Faden für Faden, Knoten für Knoten. In eine Reihe muss geknüpft werden, nach und nach absetzen, andere Farben nehmen. Und das macht es ja wertvoll. Mein Vater hat es früher gesagt, greifen Sie zu. Der Arbeitsentgelt in Iran ist pro Tag 50 Pfennig im Vergleich. Ne? Eines Tages werden Sie gar nicht mehr die Teppiche bezahlen können. Und wir haben jetzt die Zeit. Die ist die Zeit. Schauen Sie mal, was heute Mindestlohn hier in Europa ist. Damals war Mindestlohn in Deutschland 5 Mark. Heute ist es bei 14 Euro. Ne? Und so ist es auch im Iran. Wir haben 21. Jahrhundert. Wir haben Fortschritte. Die Leute knüpfen nicht mehr Teppiche. Die verkaufen ein Handy. Verdienen sie viel mehr.
Gleichzeitig liegt es auch daran, das merken Sie ja auch in Ihrem Geschäft, dass die Nachfrage nach Orientteppichen geradezu eingebrochen ist. Ich habe mal nachgelesen, in Bremen gab es 72, in der Hochzeit, 72 Fachgeschäfte für Orientteppiche. Das muss man sich mal vorstellen.
Das stimmt, das gab es tatsächlich so viele Orientteppichgeschäfte. Und der größte in Norddeutschland war mein Vater. Nee. Mein Vater war der größte Teppich. In Norddeutschland.
Schon in Bremen?
Schon in Bremen.
Mhm. Wo war denn Ihr erster Standort?
Mein Vater hat 1960 hat er am Wall angefangen, wo zuletzt Sir, das Herrenbekleidungsgeschäft Sir drin war. Davor war Lisolette Lucan drin. Mhm. Und vor Lisolette Lucan war mein Vater, hat er angefangen. Dann hat er gegenüber Theaterberg, wo das Buchgeschäft Leuwer war, da hat er dann 1968, 69 hat er am Ostertürsteinweg Nummer 17 schräg gegenüber von Flamme. Mhm. Da hat er sein
Geschäft. Das sind ja alles Premiumlagen gewesen.
Ja, und da hat er den größten Erfolg gehabt, weil ich kann mich erinnern, als kleiner Junge, er hat uns 1969 nachgeholt, da war ich gerade mal 12.
Warum ist Ihr Vater damals eigentlich ausgewandert?
Der ist nicht ausgewandert, der ist während der Umsturz damals vom Schah, als der Schah geflüchtet ist nach Rom, weil er war Anhänger vom damaligen Premierminister Mossadegh und er hat bei dieser Auseinandersetzung, bei den Unruhen, hat er sich hier unter den Arm, hat er die Ader verletzt von, wie heißt das?
Bajonetten?
Ja, Bajonette. Und er ist damals mit Bus nach Deutschland gekommen, mit Reisebus, um hier sich behandeln zu lassen. Dann ist er hier geblieben.
Weil es ihm hier so gut gefallen hat oder weil er nicht zurückkehren konnte?
Nein, nein, er konnte wohl zurückkehren, aber ihm hat es hier angetan, Bremen. Mhm. Bremen hat so ein, ich sage immer zu anderen Leuten, hat so eine Anziehungskraft, Bremen. Wer nach Bremen kommt, kann nicht mehr woanders leben. Ja, Bremen hat ist sehr attraktiv, ist eine kleine, gemütliche, grüne Stadt. Ja, und wer hierher kommt, der verlässt nicht mehr Bremen. Ich habe selbst in Hamburg eine Firma gehabt, jedes Wochenende war ich hier. Ich habe in Düsseldorf ein Geschäft gehabt, war ich jedes Wochenende hier in Bremen. Ne? Das hat mich immer wieder nach Bremen gezogen, weil es genauso für mich wie für meinen Vater eine zweite Heimat geworden ist. Und mein Vater hat sich dann hier niedergelassen und hat dann ist aktiv geworden als Kaufmann. Und sehr erfolgreicher Kaufmann. Ich kann, wie ich schon vorhin sagte, ich kann mich erinnern, wir haben im Monat 300.000 Mark haben wir Weserkurier für Werbung ausgegeben.
Ui. Damit wurde dann mein Gehalt bezahlt. Nein, damals war ich noch nicht beim Weserkurier.
Und da haben wir Umsätze gehabt. Und wenn ich das, viele, die alteingesessenen Bremer, die wissen das, das war ein Begriff für die immer musste durchsteigen, das Teppichgeschäft. Und da hat er sehr hohe Umsätze gehabt. Und wenn ich das heute manchen Leuten das erzähle, die denken, ich erzähle Märchen. Das ist vielleicht, ich spinne oder so. Aber ich zeige Ihnen etwas. Und zwar, ich habe hier Unterlagen für meine Kinder, für meine Enkelkinder, habe ich aufbewahrt.
Sie öffnen gerade eine Sitzbank, die vollgefropft ist mit Dokumenten.
Ja. Das hier, schauen Sie mal, das sind die zum Beispiel Monatsumsätze von 1970.
Ja.
Das sind 64 Jahre her. Schauen Sie mal, wie viele Seiten mit Namen, Straße der Kunden, wie viele Seiten wurden in einem Monat umgesetzt.
Ja.
Deswegen, als ich gesagt habe, schauen Sie mal, das ist Seite 6, Seite 7, Seite 8, das war Dezember. Schauen wir in die.
Ich habe gerade gesehen, ein Teppich allein hat 11.800 Mark damals gekostet.
Schauen Sie, wir gucken mal in die saure Gurkenzeit, das ist ja immer im Sommer.
Ja.
Schauen Sie mal, April. Das ist April.
Ja, auch enorm.
April-Geschäfte.
Ja.
Da haben wir Mai. Juni. Im Sommer. Juli. Die habe ich aufbewahrt, damit ich das meine Kinder, meine Enkelkinder und Freunde oder wenn ich jemanden erzähle, was damals war, was heute ist. Das ist genauso mit dieser Entwicklung, diese negative Entwicklung von dieser Stadt.
Mhm.
Und das kann ich beweisen.
Ein totaler Kontrast zu heute, das stimmt. Das waren goldene Zeiten, von denen Sie vielleicht heute immer noch zehren.
Also
kann man nicht sagen.
Ich erinnere mich nur gerne daran.
Ja. Ach so, Sie haben davon nichts übrig gehalten und müssen einfach sehen, dass Sie heute über die Runden kommen. Und das fällt mehr und mehr schwer. Also Sie haben hier ein Schaufenster gehängt, einen Text, der darauf hinweist, dass die Lage im Teppichgewerbe, im Teppichverkaufsgewerbe schwierig ist, dass Sie hier mit Ihrem Laden auch Probleme haben. Wir kamen ja eben auf Orientteppiche, was die Qualität angeht und wie sehr sie nachgefragt wurden. Weswegen ist das heute nicht mehr so? Was sind die Gründe?
Es hat verschiedene Gründe. Die Gründe sind eins, die ältere Generation stirbt aus. Dann haben wir die jungen Menschen, die Bildung nicht mehr haben, die Allgemeinbildung, weil sie auch keine Zeit dafür haben. Sie sind beschäftigt alle mit dieser neuen Technologie. Die haben keine Zeit. Früher, die älteren Menschen, die haben sich über verschiedenste Kulturen informiert. Die haben Bücher gelesen. Die waren vielleicht nicht in China oder in Persien. Die waren nicht vielleicht in Südamerika, aber die haben darüber gelesen.
Also man kann sagen, Teppich ist ein Kulturträger. Da ist immer eine Geschichte drin, die man auch recherchieren kann.
Immer eine Geschichte drin, die man recherchieren kann, natürlich. Aber auch dass es früher wurden die Teppiche zu Eigenbedarf geknüpft. Es ist später für angefangen zu exportieren. Früher wurden für Eigenbedarf. Früher war so, jede Mädchen, die heiratete, die musste in jungen Jahren von ihrer Mutter, Tante oder Bekannte, musste Teppich knüpfen lernen. Und für die für die Hochzeit, das heißt als Mitgift, musste sie immer einen Teppich knüpfen. Und damals war Sitte war nicht wichtig, großer Teppich. Es war wichtig, die Kunst darzustellen, ihre Fähigkeiten zu beweisen und habe meistens ein paar geknüpft. Entweder ein paar kleine oder ein paar größere Teppiche. Und das haben sie mitgenommen als Mitgift in die Ehe. Und bei uns in damaliger Zeit war ja nicht so wegen Möbel. Es spielte das ganze Leben auf Teppich. Man hat auf Teppich gesessen. Wir haben als Kinder bei Oma alle, egal wo wir waren, wir haben auf Teppich gesessen. Auf Teppich haben wir gespielt. Auf Teppich haben wir gegessen. Auf Teppich haben wir geschlafen. Und wenn wir Besuch hatten, wir hatten vielleicht 30 Leute oder 20 Leute oder 2 Leute zu Besuch, wurde auf dem Teppich gelebt. Und das war. Und die Tradition war, immer wenn man reinkam im Zimmer, musste man die Schuhe ausziehen. Warum? Weil unser Boden ist lehmhaltig, ist nicht Sand wie hier. Hier ist sauber. Hier regnet das öfters. Bei uns, wenn es geregnet hätte, wäre überall Schlamm gewesen. Und das hätte man nicht auf Teppich gebracht. Hat man vorher die Schuhe ausgezogen. Warum? Weil auf diesem Teppich wurde gelebt. Die haben nichts anderes gehabt. Als erstes war wichtig, einen Teppich zu besitzen. Weil das auch ein Wertgegenstand war.
Wenn ich mich hier umgucke, haben Sie, das sind Teppiche, die sind sehr vielgestaltig, die sind sehr bunt, die sind auch teilweise in der Darstellung figürlich. Kann man eigentlich sagen, kann man so weit gehen, wie ich das in der Vorbereitung gelesen habe, dass ein Teppich auch so eine Art Gemälde ist, das auf dem Boden liegt?
Ich bezeichne immer die Teppiche, egal welches Motiv, das sind geknüpfte Bilder. Und man kann sie auch durchaus an die Wand hängen und die Kunst betrachten. Weil das ist ein Gemälde ist gemalt, von Hand gemalt. Das macht ihn wertvoll, weil der Maler schön gemalt hat und schöne Farben benutzt hat und der Maler bekannt wurde, durch sein Nicht-Dasein wurde vielleicht noch bekannter.
Und eine Idee hatte
für sein Werk. Und bei uns, die Künstler, die Teppichknüpfer, das sind Meister und Meisterinnen, die was ganz Feines knüpfen. Das Filigrane, das wurde nur vom Meister und Meisterinnen geknüpft. Sowieso die ganz feinen Teppiche werden von Frauen geknüpft, weil sie zartere Hände haben, zartere Finger, können feinere Wolle und feinere Seide verarbeiten. Und weil das muss alles Knoten für Knoten. Sie müssen sich vorstellen, ein Webstuhl, da sind diese Kette, die befestigt ist, man muss zwischendurch um einen Knoten machen, zwischen zwei Fäden, die
sehr nah beieinander liegen.
Und dann muss man dazwischen. Und das haben die Frauen besser gekonnt.
Klar.
Warum? Weil sie auch von Kind an das gelernt haben auch. Ne? Und dann kam die...
War das eigentlich, weil Sie sagen, von Kind auf gelernt, war das auch ein Problem oder ist ein Problem in der Branche Kinderarbeit?
Nein, bei uns war Kinderarbeit immer verboten. Es wurden, die Kinder haben, wie ich schon sagte, Teppiche geknüpft für Eigenbedarf, nicht für Export.
Und, aber später war es ja dann anders, ne, als das Export.
Nein, war nicht anders. Wir sind einzige Land, was damals Farah Diba, unsere damalige Kaiserin, hat Kinderarbeit verboten. Und dann
in anderen Ländern gab es das durchaus.
In anderen Ländern, in der dritten Welt, gab es immer schon Kinderarbeit,
gibt es heute noch. Ne? Klar.
Gibt es heute noch.
Ja.
Aber bei uns hat damals die Kaiserin, weil wir waren in einer Zeit auf Fortschritt. Und unsere Kaiserin und unsere Kaiser, der Schah, die haben viel für das Land getan, zum Wohle des Menschen. Und die wollten nicht, dass Kinderarbeit in Iran sich durchsetzt. Mhm. Weil die wusste ganz genau, was im Iran Familie bedeutet. Die Eltern, die haben in Armut gelebt, aber haben ermöglicht eine Bildung für ihre Kinder. Und die haben ihre Kinder mit sehr schwierigen Lebenssituationen haben zur Schule, zur Oberschule, zu höheren Institutionen geschickt, zum Studieren und später nach Deutschland. Der Staat, der Schah, hat die Studenten nach Deutschland geschickt und hat dafür auch Geld gegeben. Jeden Monat hat unterstützt mit Geld. Und die durften hier studieren, sich weiterbilden, um später das Land noch besser aufzubauen, noch mehr modernisieren. Ich kann mich erinnern, als Kind, ich hörte, der Schah sagte, wir waren 150 Jahre vom Westen entfernt. Inzwischen sind wir 50 Jahre entfernt. Das war in die 70er Jahre. Und das müssen unsere Studenten, unsere Fachkräfte müssen vom Ausland lernen und zurück ins Land, das Land zum Fortschritt bringen, weil wir haben alle das ganze Potenzial, die Iraner haben das Potenzial und wir sind ein sehr, sehr, sehr reiches Land. Wir haben alle Rohstoffe, die Sie sich vorstellen können, ja, was Deutschland oder Europa, viele Länder nicht haben. Wir haben alles und wir haben sehr intelligente Menschen.
Und dann, wie wir beide wissen, kam alles anders im Iran. Und zwischendurch, das als Break mal, darf ich mir noch einen Tee einschenken?
Ja, gerne.
Dann mache ich das mal.
Schmeckt das Tee am besten.
Ja, genau, das gehört dazu. Ja. Wir kommen nochmal zum Teppich zurück als Ware. Sie verkaufen jetzt aus genannten Gründen nicht mehr so viel, wie Sie verkaufen müssten, um einigermaßen gut über die Runden zu kommen. So verstehe ich zumindest Ihren Aushang da im Schaufenster. Wie, glauben Sie, bringt man sozusagen den Teppich wieder zum Fliegen?
Den Teppich bringt man wieder zum Fliegen, indem man präsent ist, nicht als fliegender Händler dazustehen. Bei uns, unser Name ist immer noch größer, noch höher. Warum? Weil wir haben nicht nur eine Geschichte über Teppiche zu erzählen, wir haben auch eine Tradition, unsere Familie zu erzählen, wie ich schon sagte, mit meinem Vater und so weiter. Und ich bin sehr verbunden mit dieser Branche. Ich liebe diese Branche. Ich kenne keine andere Branche, die mir so viel Spaß machen würde. Ja, auch in diese Zeiten, wo ich vielleicht finanzielle Schwierigkeiten habe, aber trotzdem, wenn ich mir die Teppiche einzeln eingucke, dann vergesse ich etwas. Weil die geben mir Kraft. Die haben bis jetzt mir Kraft gegeben. Nach so vielen Schwierigkeiten, nach so viele hoch und runter. Und es war nicht leicht, die ganze Zeit. Ich bin jetzt seit 55 Jahren in dieser Branche und ich kann eine lange, lange Geschichte darüber erzählen, diese Höhen und Tiefen, was ich alles erlebt habe. Und einige Bremer, die wissen das, die kennen das. Viele vielleicht noch nicht, aber die junge Generation, aber meine Pflicht ist es, denen zu zeigen, was für eine Kunstwerke wir hergestellt haben oder die noch hergestellt werden.
Glauben Sie, nochmal gefragt, unabhängig jetzt davon, was Sie eben erwähnten, dass Präsenz wichtig ist und dass man nicht als fliegender Teppichhändler unterwegs ist. Sie sind hier, Sie sind sichtbar, man kennt Sie in Bremen, man weiß, darauf ist Verlass, das hat Tradition. Gibt es Ihrer Meinung nach irgendwann doch eine große Renaissance dieser Teppichkunst, die dann auch gewollt ist, die dann auch gekauft wird, dass auch möglicherweise jüngere Leute sich wieder so einen farbenprächtigen Orientteppich auf den Fußboden legen?
Ja, wir sind dabei. Wir sind dabei. Nur eins ist, macht mich ein bisschen traurig, dass der liebe Gott mir nicht so viel Zeit gibt zum Leben. Damit diese Blühende wieder erlebe.
Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf?
Ich bin jetzt 67.
Ja. Haben Kinder?
Haben. Ich habe Enkelkinder? Vier Kinder, zwei Enkelkinder.
Vier Kinder, zwei Enkelkinder.
Ja.
Folgt da niemand nach, der Ihnen sagt, Papa?
Nein, leider
oder,
nicht.
Opa, ich komme und mache den Laden.
Nein, leider habe ich das nicht. Das bedauere ich sehr. Und ich hätte gerne, dass jemand in meine Fußstapfen tritt, der mich genauso, diese Tradition weiterhält, genauso wie ich es damals mir selbst versprochen habe, mir vorgestellt habe, das in die Fußstapfen meines Vaters zu treten. Ja? Und das ist mir bis heute gelungen, mit sehr vielen Stolpersteinen im Weg. Es ist, ich habe viele Niederlagen erlebt, nur ich kenne keine Niederlagen. Ich habe viele erlebt, aber ich gebe nicht auf.
Sie haben zum Beispiel zwei Einbrüche erlebt.
Ja.
Bei dem einen 100 Teppiche gestohlen, bei dem zweiten 40.
Teppiche, 130. Ich habe das im Weserkurier 100 geschrieben, weil die Polizei hat das so weitergegeben. Aber über 130 Teppiche.
Nicht versichert, wie verkraftet man so einen Verlust, ne?
Ja, das ist das. Ich habe die innere Kraft, ich habe ein Gesicht zu wahren und ich habe Vertrauen in meine Landsleute, ich habe Vertrauen zu meiner Familie, die bis jetzt mich alle unterstützt haben. Zum Beispiel, Herr Hendricks, ich habe seit 2008 keinen einzigen Cent Kredit bei Banken.
Mhm.
Mir wurde meine Kredit, ich habe damals 100.000 Mark, habe ich Dispo-Kredit gehabt, in D-Mark-Zeiten. Als es Euro war, wurde das gestrichen, wurde das reduziert, umgerechnet auf knapp 50.000. Dann zwei Jahre später, nach dem Euro, hat man mir gesagt, Dispo muss reduziert werden auf 20.000. Dann hieß das, ich muss die 20.000 auch ausgleichen. Ich habe meine Lebensversicherung verkauft, um das auszugleichen. Aber ich war wütend. Ich sage, ich gehe zu der Bank. Ich sage, ich schließe mein Konto. Dann war ich bei dem Sparkassendirektor, habe ich gesagt, ich werde meine Konten schließen. Wissen Sie, was der gemacht hat? Der hat sich umgedreht, aus seiner Schublade ein Formular rausgeholt und sagt, unterschreiben Sie das. Da habe ich gesagt, nein, nicht heute. Ich werde schließen. Ich arbeite ohne einen Cent von irgendeinem Kreditinstitut. Ich habe immer meine Unterstützung durch Händler, durch Freunde, durch Familie.
Mhm. Herr Musik, kommen wir jetzt mal weg von Ihrem Geschäft und hin zu Ihrer Herkunft. Sie sind geboren im Iran.
Ja.
Sie sind dort aufgewachsen, sind mit 12, sagten Sie, glaube ich, oder mit 13, von Ihrem Vater nach Bremen geholt worden.
Mit 12.
Haben Sie noch viel Kontakt? Haben Sie Verwandtschaft im Iran? Und bewegt Sie sehr, was dort seit Jahren schon passiert? Vor zwei Jahren gab es so die aufkeimende Hoffnung einer revolutionären Bewegung.
Ja.
Die Leute waren auf den Straßen. Das hat wieder abgenommen, nach meinem Empfinden. Ich weiß nicht, ob Sie es auch so sehen. Sie werden das besser wissen. Und jetzt die Situation im Nahosten, der drohende Krieg zwischen Iran und Israel, direkt bisher Stellvertreterkriege, Hamas, Hisbollah, die Houthi-Rebellen im Jemen. Wie schätzen Sie die Lage ein im Iran? Wie ist die Stimmung im Moment, wenn Sie dort noch Kontakte haben? Ich weiß es ja nicht.
Also ich, wie ich schon sagte, ich bin 1957 geboren in Teheran und bin dort bis zur 6. Klasse. Den Abschluss habe ich gemacht, die 6. Klasse im Iran. Dann 1969, da war ich 12 Jahre alt, hat mein Vater uns nachgeholt nach Bremen. Ich bin hier zur Schule gegangen. Ich habe die Grundschule, ja, in der Schule an der Schmidtstraße habe ich besucht. Dann habe ich die Privatschule Bredenkamp besucht. Und nach der Realschule, mein Vater wollte unbedingt, dass ich Ingenieur werde. Er wollte, dass ich Maschinenbauingenieur werde. Ich habe eine Lehre angefangen bei Hanomag und Henschel. Ich weiß nicht, ob das für Sie ein Begriff ist. Ja. Da habe ich angefangen, in diese 3 Monate musste ich nur feilen. Musste ich Eisenblock, Metallblöcke.
Das Schicksal des Azubis.
Ja, ja. Und, aber ich hatte überhaupt kein Interesse daran. Ich wollte das Teppichgeschäft machen. Ich wollte ein Kaufmann sein. Ich wollte auf eigene Füße stehen. Und somit bin ich immer nach der Schule, ab dem 12. Lebensjahr, immer nach der Schule zum Geschäft gegangen. Damals hatte mein Vater sein Geschäft bis 24 Uhr geöffnet zur Besichtigung. Ich durfte aber nur bis 10 Uhr bleiben. Dann wurde ich nach Hause geschickt. Wir hatten 12, 13 Verkäufer und ich war der Top-Verkäufer. Als 12-Jähriger, 13-Jähriger war ich der Top-Verkäufer und habe vieles gesehen damals. Ich habe auch viel Geld verdient damals. Ich habe Provision bekommen als Kind. Warum? Weil mein Vater hat sich daran erfreut und wollte nicht, dass ich auf der Straße rumhänge. Mein Bruder ist Fußball spielen gegangen, ich bin ins Geschäft gegangen. Und dann, mein Vater wurde 1973 aus Deutschland ausgewiesen. Wegen unlauterem Wettbewerb. Mhm. Weil er hat immer Werbung gemacht mit dem Wort Achtung, Achtung. Oder das Wort jetzt oder Preis durchstreichen oder 50%. Das war damals verboten. Mhm. Und dafür hat man ihn aus Deutschland ausgewiesen. So ist dieses Imperium, das Geschäft ist auch kaputt gegangen. Er war für die Werbung zuständig, er hat die Werbung gemacht mit Einkäufe und Verkäufe. Und dann habe ich 1976 mein eigenes Geschäft neben Flamme gegenüber das alte Geschäft von meinem Vater, habe ich das erste Geschäft eröffnet. Und für mich war Traum, eines Tages am Wall einen Laden zu eröffnen. Und durch Glück habe ich einen Laden gefunden, weil am Wall, da musste man warten, bis ein Inhaber stirbt, dass ein Laden frei wird. Dann habe ich 1986 habe ich meinen Traum verwirklicht, habe ich am Wall ein Geschäft gemietet. Ich war bis 2008 da, aber dieses hier, Kontriskape, da bin ich als kleiner Junge, wir haben am Osterdeich gewohnt und wir gingen immer hier ins Zentralbad. Mhm.
Da, wo jetzt hier, das Theater ist. Wo jetzt
das Musical-Theater ist, genau. Ist Metropoltheater, ja. Da war früher das Zentralbad. Und wir sind immer, als kleine Jungs sind wir von Osterdeich durch die Kohlhöcker Straße zum Zentralbad. Und dieses Geschäft, wo ich heute drinne bin, das hat mir so gut gefallen. Ich habe mir vorgestellt, wie würde diese Geschäft aussehen, wenn Teppiche im Schaufenster, rundherum Glas. Früher war hier eine
Galerie oder sowas.
Kunstgalerie.
Ne?
Ja. Bertram war hier drin. Mhm. Dann ist er verstorben, dann ist hier eine Antiquariat reingekommen. Und 2019, April, ist dieser Antiquariatgeschäft rausgegangen. Und April 2019 bis November 2019 habe ich mich bemüht, diesen Traum zu verwirklichen. Und dann habe ich es auch geschafft. Ich habe diesen Laden, wo ich als Kind davon geträumt habe, habe ich geschafft zu mieten. Zweiter Traum. Und dann 2020 kommt Corona. Kaum angefangen, im neuen Domizil kommt Corona. Alle Menschen verunsichert, verängstigt. Ja. Ich habe 5 Schaufenster. Ich habe im März 2020 habe ich eine Aufschrift auf meinem Fenster. Wir schaffen das. Das ist kein Weltuntergang. 5-mal habe ich das ankleben lassen. Ich wollte die Menschen aufmuntern. Ich wollte ihnen die Ängste nehmen. Es ist kein Weltuntergang. Gott sei Dank, wir haben die Zeit überwunden. Bis 2022 kommt dieser Stellvertreterkrieg.
Ja.
Ja. Und
darauf wollte ich ja eben hinaus. Ja. Was hören Sie da? Haben Sie noch Kontakte Iran?
Ich habe Kontakte zu Iran. Ich habe Kontakte, wir haben Kontakte zur Ukraine.
Weil Ihre
weil
Frau,
meine Frau Ukrainerin ist.
Ja.
Wir haben Kontakte. Wir leben mit menschlichen Ängsten, was die Entwicklung ist im Iran. Und in der Ukraine. Wir können als einfache Menschen nicht verstehen, warum. Ja. Aber je mehr man darüber nachdenkt, dann versteht man die Hintergründe, dass es stellvertretende Kriege sind, dass es nur der Industrie dient. Nee, die Lobbyisten. Sonst gar nicht. Ich kann mich erinnern, Iran war 8 Jahre im Krieg mit Irak. Das hat das Land sehr, sehr weit zurückgeworfen. Sehr viel Zerstörung. Millionen Menschen ums Leben gekommen. Am Ende, die Iraner sind im Irak, bauen Krankenhäuser, Schulen und Straßen und alles, bauen die auf. Also, es ist sinnloser Krieg gewesen. Das wird in Ukraine genauso. Das ist sinnlose Kriege. Es ist immer so, wenn einige profitieren dadurch. Wir haben in Deutschland Überflutungen gehabt. Da sind viele Häuser zerstört worden. Viele Menschen sind, ihre Leben wurden zerstört. Aber andere haben davon profitiert, die das aufbauen. Mhm. Es ist immer auf Profit für andere.
Dann haben Sie im Grunde familiär jetzt mittelbar mit 2 Kriegen zu tun.
Ja,
mit dem Nahostkrieg und mit dem Krieg, Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine.
Ja, natürlich.
Das muss Sie ja stark bewegen, ne?
Ja, natürlich. Das ist, meine Frau hat überhaupt keine Ruhe, hat Ängste wegen ihr Land, wegen ihrer Vergangenheit. Weil sie hat jetzt 2 Vergangenheiten. Sie ist Ukrainerin und hat russische Vergangenheit. Sowjetische Vergangenheit, ne? Zwiespältig.
Mhm.
Ich bin Iraner, Perser, im Iran, das ist mein Heimatland gewesen.
Haben Sie eigentlich noch den Pass?
Den iranischen Pass, ja.
Ja,
mhm. Ja, habe ich noch.
Und den deutschen?
Den deutschen, ja, den habe ich sowieso.
Und Ihr Vater, ist der damals, als der zurück musste in den Iran, ist der dann irgendwann wiedergekommen nach der Ausweisung?
Nein. Der ist nicht, der ist nach Holland. In Holland hat er ein Geschäft gehabt. Dann ist
auch Teppiche?
Auch Teppiche. Und dann war er in Paris. Und dort wollte er auch Handel machen mit Teppichen. Aber er war dabei, um die Sprache zu lernen. 1975 habe ich ihn dort in Paris besucht. Und beziehungsweise in Exil, habe ich ihn damals besucht in eine kleine Wohnung unterm Dach mit der Schräge. Aber es ist schöne Erinnerung. Einerseits traurig, dass mein Vater nicht mehr bei uns war. Aber andererseits in ein fremdes Land als Kind, Jugendlicher in Paris. Er hat uns durch Paris geführt. Das war eine schöne Erinnerung, was übergeblieben ist. Aber unser Schicksal hat die Gesetzgebung in Deutschland hat zerstört.
Wie meinen Sie das?
Familiäres Schicksal. Weil wir waren 9 Jahre getrennt. Nach 9 Jahren waren wir 3 Jahre wieder zusammen. Dann wurden wir wieder getrennt.
Das verstehe ich nicht. Er ist dann doch zurück nach Deutschland?
Nein. 1969 ist er nach Deutschland gekommen.
Ja.
69 hat er uns nachgeholt. Genau. 1973 wurde er ausgewiesen.
Ja. Okay.
Jetzt und dann ja. 1976 auf der Durchreise in der Türkei ums Leben gekommen.
Oh Gott, ja.
Ja.
Durch ein Unglück.
Durch ein, er ist mit Bus von Iran nach Türkei, weil er da geschäftlich was zu tun hatte auf dem Weg. Er hat sich, der Bus hat sich überschlagen, in die Schlucht gefallen, ist verstorben. Mhm. Dann musste ich von hier aus nach Türkei, haben wir die Leiche mit nach Iran genommen und in Iran begraben, als Jugendlicher.
Ja.
Schon, was haben wir? Und ich musste versuchen, meine Mutter und meine Geschwister stärken.
Mhm.
Und ich war verantwortlich als ältester Sohn, sie zu ernähren. Deswegen brauchte ich auch nicht zum Militär. Auch mein Bruder war beim Militär. Mhm. Und er war 6 Monate Gefangenschaft im Kurdengebiet. Bei den Kurden, weil damals war Anfang der Revolution, war aufständische Kurden gegen das Regime. Und so haben wir keine gute Erinnerungen und Schicksale, aber wir halten uns an die schönen Erinnerungen fest, an die wenig schönen.
Das ist eine opulente, auch eine dramatische Familiengeschichte. Wir müssen zum Abschluss kommen, Herr Lucy. Und dann muss ich feststellen, wir hatten das Thema eben am Wickel. Also wenn Sie mit 67 hier irgendwann die Tür abschließen in, ich weiß nicht, 2, 3, 4, 5 Jahren.
Das weiß ich nicht.
Keine dann ist die Familiengeschichte, was den Teppich angeht, vorbei, oder?
Ich habe 1985... Ich habe 1985, als ich am Ball war, habe ich meine Firma gegründet, Abnussi Export Import GmbH. Weil ich dachte, ich kann mit Iran Export Import machen. Aber leider ist es bis jetzt nicht dazu gekommen. Und jetzt, das ist
eine Urkunde der Handelskammer.
Ja.
Zum Ehrentage des 25-jährigen Bestehens. Abnussi Export Import. Unterzeichnet von der Handelskammer, dem Syndikus und dem Präses am 19. April 2010.
Also nächstes Jahr, am 19. April, habe ich meine Firma besteht seit 40 Jahren. Ich habe alles reingeputtert in diese Firma. Meine Energie, mein Jugend, mein Geld, mein Wissen. Alles habe ich reingebuttert, allein das aufrechtzuerhalten. Und das täte mir weh. Ich habe mit vielen Verlustvorträgen, wenn das Geschäft gut laufen würde, kann ich die Verlustvorträge benutzen. Aber wenn das so weitergeht, muss ich die einfach so aufgeben.
Herr Abnussi, ich wünsche Ihnen Glück und danke Ihnen für das Gespräch.
Bitte schön, ich zu danken, gerne.